Was ist denn überhaupt eine Bauchspeicheldrüse? Ja. Das heißt, es gibt auch einen Diabetes, der aufgrund von Bauchspeicheldrüsenentzündungen entstehen kann. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht jedem so ganz...
Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ist immer eine sehr schwere Erkrankung.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast der Dachgesellschaft Prävention. Heute über Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Und zwar insbesondere bei Fettstoffwechselstörungen, zum Beispiel bei Triglyceriderhöhungen, die wir in dem vorgehenden Podcast gerade besprochen haben. Ich freue mich ganz besonders, lieber Gerald, dass du heute uns wieder zur Verfügung stehst mit deiner langjährigen Expertise. Professor Gerald Kloser aus Bremen beschäftigt sich seit den 70er Jahren bereits mit dem Fettstoffwechsel. Das ist einer der ganz ausgewiesenen Experten in Deutschland. Lieber Gerald, sei willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht ist es ein guter Einstieg für Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, folgende Kasuistik oder die Fallschilderung sich einmal anzuhören. Vor nicht langer Zeit habe ich in die Lipidsprechstunde einen Patienten überwiesen bekommen, der eine stationäre Behandlung wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung an anderer Stelle hinter sich hatte. Dieser Patient war betroffen gleichzeitig von einer ganz extremen Erhöhung der Triglyceride. Wir hatten ja schon in einem anderen Podcast dargestellt, dass die schweren Hypertriglyceridämien Triglyceridkonzentration über 1000 sind. Und dieser Patient hat fast 4000 Triglyceride. 3896 wurden gemessen. Und der hat also, wie gesagt, eine angeborene Fettstoffwechselstörung mit führender Hypertriglyceridämie. Und die Bauchspeicheldrüsenentzündung hat dazu geführt, dass der Patient einen Diabetes mellitus entwickelt hatte, weil die Bauchspeicheldrüse verantwortlich ist für die Insulinproduktion. Und bei schwersten Entzündungen der Bauchspeicheldrüse erlischt dann also auch diese lebenswichtige Funktion. Die Konzentration der Triglyceride lag bei fast 4000. Dann ist diagnostisches Merkmal die Erhöhung des Bauchspeicheldrüsenenzyms Lipase gewesen. Also der Patient war schwer krank. Wir haben bei dem Patienten dann mitgeteilt bekommen, dass bei ihm ein Plasmaaustausch gemacht wurde. Er war in der Klinik und denen war klar, dieser Zusammenhang zwischen erhöhten Triglyceriden. Und dann haben sie dem Patienten Blut entnommen und das Plasma abgetrennt und dann Plasma infundiert von einem Spender, um zu niedrigeren Triglyceridkonzentrationen zu kommen.
Das heißt, man hat einen Teil seines Blutes sozusagen ausgetauscht, richtig?
Genau. Ganz genau.
Mit einer Maschine ausgetauscht.
Mit der Maschine. Das ist also, wie gesagt, so ein dialyseähnliches Verfahren. Dann hat man eine intensivierte Insulintherapie begonnen und schließlich auch noch einen Wirkstoff gegeben, ein Fibrat und Omega-3-Fettsäuren. Und da er Diabetes entwickelt hatte durch die Zerstörung der Bauchspeicheldrüse, war er dann darauf angewiesen, dass er insulintherapiert werden musste wegen seines Diabetes mellitus. Was machen wir dann bei den Patienten? Wie ist das weitere Vorgehen? Oder was wird empfohlen? Solche Patienten, für die stehen wir gerne in Lipidambulanzen zur Verfügung. Und viele Ärzte werden also auch dann das sehr angenehm finden, viele Hausärzte, wenn sie mit einer Lipidambulanz dann für einen so betroffenen Patienten zusammenarbeiten. Und in dieser Lipidambulanz wird dann angeboten auch eine genetische Diagnostik, weil diese genetische Diagnostik eine Voraussetzung ist, bestimmte Behandlungsoptionen auswählen zu können.
Ja, eine Lipidambulanz, sollte man vielleicht nochmal erklären, lieber Gerold, ist eine Fettstoffwechselambulanz. Wir schmeißen immer so gerne mit unseren für uns selbstverständlichen Begriffen um uns, aber vielleicht sollten wir das nochmal dazu sagen.
Genau, richtig. Das ist eine Ambulanz, die sich spezialisiert hat, darauf Patienten zu beraten, wo es darauf ankommt, die Gefährdung von Fettstoffwechselstörungen zu erkennen und zu behandeln.
Ja, naja, jetzt hast du so einen ganz eindrücklichen Fall eines so jungen Mannes mit Bauchspeicheldrüsenentzündung geschildert. Und ich glaube, wir sollten uns als erstes mal fragen, was ist denn überhaupt eine Bauchspeicheldrüse?
Ja.
Ja. Was ist überhaupt die Bauchspeicheldrüse? Also wir nennen es Pankreas, das ist sozusagen der Fachbegriff Bauchspeicheldrüse. Sie ist die größte Drüse des menschlichen Körpers, nicht wahr, lieber Gerald?
Ja. Wo liegt die Bauchspeicheldrüse und wofür ist sie da?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Bauchspeicheldrüse liegt im Oberbauch. Also wenn Sie bei sich selber mal tasten mögen, dann tasten Sie ja hier oben im Bauch sozusagen, wo der Brustkorb aufhört und der Bauchteil anfängt. Da oben liegt sie quasi und ist im hinteren Teil ihrer Bauchhöhle, quer hinter dem Magen zwischen Milz und 12-Fingerdarm und noch vor der Wirbelsäule. Das ist ganz gut zu verstehen, wenn man dann wissen will, wo es wehtut, wenn die sich entzündet. Und ja, sie ist ungefähr 15 bis 20 Zentimeter lang, also so eine Handspanne, wenn man sich das mal so anguckt, wiegt so circa 80 Gramm. Gerald, als Experte, würdest du zustimmen, ungefähr 80 Gramm, kommt das hin?
Das kann hinkommen, ja.
Ja, und was man verstehen muss, sie hat verschiedene Funktionen. Zum einen produziert sie Bauchspeicheldrüsensäfte, also quasi Verdauungssäfte, wir nennen es Verdauungsenzyme. Und die werden dann in den Darm, also in den 12-Fingerdarm, abgegeben, sodass wir überhaupt Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette aus der Nahrung spalten können und die überhaupt aufnehmen können. Ne? Also das heißt, wir brauchen die Bauchspeicheldrüse, um verdauen zu können. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch Funktionen, indem sie Hormone bildet. Und zwar, viele kennen das Insulin, was uns beim Diabetes mellitus ja zum Beispiel fehlt. Also sie produziert Insulin und dann den Gegenspieler auch das Glykagon, also verschiedene Hormone, die unseren Zuckerstoffwechsel regulieren. Das heißt, diese Verdauungsenzyme, das nennt man auch die exokrine Funktion und diese Hormonproduktion, die endokrine Funktion. Und daraus leitet sich jetzt ab, lieber Gerald, was passiert, wenn die Bauchspeicheldrüse krank ist und du als Gastroenterologe, sprich Magen-Darm-Experte, kannst du es, glaube ich, besonders gut erklären.
Ja, ein entscheidendes Charakteristikum der Entzündung der Bauchspeicheldrüse ist, dass die von dir erwähnten Verdauungsenzyme jetzt gegen die eigene Bauchspeicheldrüse wirken. Die Bauchspeicheldrüse verdaut sich mit ihren eigenen Enzymen selber. Und daraus resultiert eine Entzündung. Und diese Entzündung kann unterschiedliche Schweregrade haben und kann eine Fülle von ganz großen belastenden Folgen haben. Die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist in akuter Form, geht sie einher mit dem Schock. Und wenn sie gut überstanden wird, kann sie zu einer Abschwächung jetzt der Verdauungsleistung, zur chronischen Pankreatitis oder Bauchspeicheldrüsenentzündung führen, mit einer Verminderung mit Verdauungsenzymen und führt beispielsweise dann dazu, dass man Durchfälle hat und Verdauungsenzyme zuführen muss. Dann, wie bei dem Patienten, über den wir eben gesprochen haben, wenn die Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren, zerstört worden sind durch diese Selbstverdauung, dann entsteht, wie gesagt, ein Diabetes mellitus und Bedarf der Insulinsubstitution.
Das heißt, es gibt auch einen Diabetes, der aufgrund von Bauchspeicheldrüsenentzündungen entstehen kann. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht jedem so ganz klar.
Dass diese, ja, genau.
Ja.
Ja, wir haben das Patientenbeispiel schon kurz Ihnen angeboten. Und wir wollen jetzt Sie einführen in verschiedene Erscheinungsformen und Ursachen schwerer Hypertriglyceridämien und eingehen auf die sich daraus ergebenden Behandlungsmöglichkeiten bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Schwere Hypertriglyceridämien sind definiert als Überschreitung von Triglyceridkonzentration über 10 Millimol pro Liter oder über 885 Milligramm pro Deziliter oder über 1000 Milligramm pro Deziliter, sagen manche. Und wenn jetzt solche Situationen vorliegen, dann kann dem eine Erkrankung durch Störung einzelner Gene oder unterschiedlicher Gene und sekundärer Faktoren zugrunde liegen, sodass man diese Erscheinungsform klassifiziert jetzt in zwei Formen, in das sogenannte familiäre Chylomicronämie-Syndrom und in die multifaktorielle Chylomicronämie. Und das familiäre Chylomicronämie-Syndrom ist eine Erkrankung, die durch Mutation in einzelnen Genen hervorgerufen worden ist. Zum Beispiel in einem Gen, das das Enzym im Blut, das die Triglyceride abbaut, das nennt man Lipase und Lipoproteinlipase, weil es um die Lipide geht. Wenn da eine Mutation vorliegt, dass das nicht funktioniert, dann kommt es zu diesen extrem hohen Triglyceridkonzentrationen. Es ist sehr, sehr selten. Es kommt bei einem von einer Million vor, hier in Deutschland. Und man spricht deswegen auch bei solchen seltenen Erkrankungen, dass Sie das Wort einfach mal gehört haben, von Orphan Disease. Und wie gesagt, als Hauptursache der Lipoproteinmangel. Das ist eine Fettstoffwechselstörung, die schon leider im jungen Alter bemerkbar sein kann, selbst bei Kindern. Und Frauen sind etwas häufiger betroffen. Das sind Menschen, die nicht dick sind, wo das also kein Hinweis ist, also auf einen eventuell ungünstigen Lebensstil. Und das geht einher mit einem erhöhten Pankreatitis-Risiko. Andere, viel, viel häufigere Formen von pathologischen Triglyceriderhöhungen durch Chylomicron sind Ausdruck eines multifaktoriellen Chylomicronämien-Syndroms. Da nimmt man an, dass sie ein von 600 betreffen. Und diese Erkrankung, die findet man besonders häufig, also bei Erwachsenen, die Übergewicht haben. Und bei denen ist auch die praktisch Alkoholauslösung immer wieder anzutreffen. Und bei dieser Form kommt es also auch zur Möglichkeit jetzt von Arterioskleroseveränderungen, was bei der definierten familiären Chylomicronämie nicht der Fall sein muss.
Das heißt, wenn ich jetzt Patient bin und meine Triglyceride im Blut auf meinem Laborzettel sehe ich, dass die immer wieder über 10 Millimol pro Liter oder 900 Milligramm pro Deziliter sind. Und dann muss ich schon denken, da vielleicht könnte da was Genetisches möglicherweise vorliegen. Und
besonders, also was Genetisches liegt immer vor. Sonst kann man gar nicht so hohe Triglyceride kriegen. Aber welche Gene betroffen sind, das ist dann die Entscheidung, die also in der Sprechstunde dann weiterfällt.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden und habe und nochmal übersetzen darf, wenn jetzt ein spezifisches Gen mutiert ist, was diese sehr hohen Werte macht, also was du erklärt hast mit dem monogenetischen, also ein Gen, das ist das, was so selten ist von 1 zu einer Million, aber dass viele kleine Gene involviert sind, was du als Polygen gerade erklärt hast, das ist das, was deutlich häufiger ist und wo man aber auch schon Bauchspeicheldrüsenentzündungen kriegen kann, die auch sehr bedrohlich sein können, nicht wahr?
Ja.
Prima. Ja, und bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung, wie kann ich das denn spüren? Wann muss ich denken, dass ich möglicherweise eine Bauchspeicheldrüsenentzündung habe? Wie geht es mir da als Patient? Was passiert?
Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ist immer eine sehr schwere Erkrankung. Die Symptome sind akut einsetzende, sehr starke Oberbauchschmerzen, die gürtelförmig vom Rücken ausgehen können. Und das hast du ja schon erklärt mit dem Hinweis auf die Lage der Bauchspeicheldrüse. Diese Bauchspeicheldrüsenentzündung mit stärksten Oberbauchschmerzen wird immer zu einer ärztlichen Beratung führen. Und die Ärzte werden dann die Bauchspeicheldrüsenentzündung anhand von bestimmten Labortests und anhand von Untersuchungen mit Bildgebung entdecken, nämlich mit der Bestimmung eines Enzyms im Blut, der Lipase, und mit der Anwendung des Ultraschalls oder der Computertomographie. Und bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung sind also Lipaseerhöhung und Ultraschallveränderung der Bauchspeicheldrüse die entscheidenden diagnostischen Kriterien. Die Bauchspeicheldrüsenentzündung kann unterschiedliche Schweregrade haben. Es gibt bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung auch Formen, die sich selbst, wenn man also die unterbrechen kann, diese Selbstverdauung der Bauchspeicheldrüse durch Nahrungskarenz, die sich dann selber wieder bessern. Es gibt aber auch Formen, wo sich also ganz ausgeprägte Schädigungen des Gewebes erleben, wo Patienten in einen Schockzustand kommen. Die Mehrheit der Bauchspeicheldrüsenpatienten sind, müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Und die Komplikationen von solchen schweren Bauchspeicheldrüsenentzündungen können also bis zur Notwendigkeit von operativen Maßnahmen sein. Und an der Bauchspeicheldrüsenentzündung kann man auch versterben. Die kann also so einen hohen Schweregrad haben, dass man also auch versterben kann. Die Behandlungsprinzipien bestehen darin, diesen Vorgang der Verdauung, der Selbstverdauung zu unterbrechen und die sich entwickelnde Schocksymptomatik des Patienten durch entsprechende Infusionstherapien zu verbessern und natürlich eine Schmerztherapie durchzuführen und diese Entzündung abzubrechen. Und die Prognose hängt also davon ab, wie ausgeprägt die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist.
Das bedeutet, wenn ich Patient mit hohen Triglyceriden bin und ich war vielleicht noch auf einer Feier möglicherweise, habe doch Alkohol getrunken, doch mal gesündigt und gegessen und ich bekomme danach akute Bauchschmerzen im Oberbauch, die in meinen Rücken strahlen, da sollte ich dran denken, dass das möglicherweise eine Bauchspeicheldrüsenentzündung sein könnte und sofort zum Arzt gehen, richtig?
Ja, die Beschwerden sind so ausgeprägt, dass jeder Patient das von alleine macht. Sind extrem.
Ja. Und sag mal, sind denn Triglyceride eine häufige Ursache der Bauchspeicheldrüsenentzündung oder was sind denn überhaupt die häufigsten Ursachen? Was kann denn noch sein?
Die häufigsten Ursachen von Bauchspeicheldrüsenentzündung bei uns sind Alkohol. Mit Alkoholgenuss ist das Risiko einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ganz obligat verbunden. Und eine zweite häufige Ursache sind Erkrankungen im Bereich der Gallenwege, insbesondere Gallensteine, weil die zu Abflussstörungen führen, auch des Bauchspeicheldrüsensaftes aus dem Pankreasgang, also aus dem Gangsystem der Bauchspeicheldrüse. Aber immerhin 10% der Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die Ärzte feststellen, sind ausgelöst worden durch massive Triglyceride. Und es gibt eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen dem Ausmaß der Triglyceriderhöhung und den klinischen Komplikationen bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und am relevantesten ist diese Beziehung bei dem vorhin kurz schon einmal angesprochenen familiären Chylomicronämie-Syndrom, für das es auch eine Therapie gibt. Deswegen bieten wir Ihnen dafür jetzt so detaillierte Erklärungen an. Chylomicronämie, das familiäre Chylomicronämie-Syndrom, das wird meistens entdeckt bei Feststellung einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Während die nicht, also diese multifaktorielle Chylomicronämie auch ein Zufallsbefund sein kann, wenn Triglyceride untersucht werden. Und dieses Chylomicronämie-Syndrom macht in einem hohen Ausmaß Pankreatitiden, also Bauchspeicheldrüsenentzündung, das ist geringer bei dem multifaktoriellen Syndrom, was wir besprochen haben. Das wird deswegen so kritisch jetzt hier differenziert und Ihre Ärzte übernehmen das natürlich für Sie, weil es unterschiedliche therapeutische Konsequenzen gibt. Es gibt also für diese Stoffwechselstörung, die durch einen bestimmten Gendefekt charakterisiert sind, Möglichkeiten, die Auswirkungen des Gendefekts direkt am Ort der Entstehung zu therapieren. Darauf gehen wir jetzt im Folgenden gleich gerne ein. Wenn der Arzt so eine Chylomicronämie-Syndrom-Differentialdiagnose macht, dann kann er sich von so, bestimmten Scores bedienen. Und hier, und der Score, den man zum Beispiel jetzt hier findet beim familiären Chylomicronämie-Syndrom, der berücksichtigt das Ausmaß der Triglyceriderhöhung, in welchem Alter das auftritt und ob die Patienten jünger oder älter sind. Das sind also alles Merkmale, die der Arzt dann anwenden kann, um dann zu einer genetischen Diagnostik zu kommen.
Das heißt, je höher meine Triglyceride sind, je jünger ich bin, je vor allem im jüngeren Alter vielleicht möglicherweise schon so eine Bauchspeicheldrüsenentzündung aufgetreten sein mag oder überhaupt die Symptome schon angefangen haben, und je weniger ich auf normale Tabletten wie Fibrate ansprechen würde, desto höher ist meine Wahrscheinlichkeit, dass da sowas Schweres Genetisches dahinter liegen könnte.
Genau.
Richtig? Und vor allem, wenn alle diese Lebensstilmaßnahmen, die wir bei dem Triglycerid-Podcast schon besprochen haben, wenn ich das alles mache und die bleiben trotzdem hoch, ich trinke keinen Alkohol, ich esse nichts Süßes, ich esse kaum Fett und trotzdem bleiben die hoch. Ich glaube, da denkt dann mein Arzt besonders daran, oder?
So ist es, genau.
Ja, und sag mal, diese Bauchspeicheldrüsenentzündung bei den hohen Blutfetten, da wird ja viel drüber diskutiert, wie denn sowas überhaupt entstehen kann bei hohen Triglyceriden. Wie kannst du das denn als Experte auf dem Gebiet erklären?
Ja, es ist immer noch nicht vollständig klar, unter welchen Umständen, mit welchem, wir nennen das Mechanismus, massive Triglyceriderhöhung zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung führen. Also zwei zentrale Theorien, die aber jetzt für unsere Zuhörer bestimmt auch schon eine hilfreiche Erklärung sind, ist, dass einmal diese Chylomikronen zu Durchblutungsstörungen in den Kapillaren der Bauchspeicheldrüse führen können. Und das zweite ist, dass der Abbau von Fetten im Blut, in diesem Kapillarsystem, auch zu Stoffwechselprodukten führt, die also toxisch sind für Zellen und Entzündungen hervorrufen können.
Okay, dann das Erste, das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, was du gesagt hast. Ne? Du hast ja so schön den Kühlschranktest erklärt. Und ja, wenn das dann so samig, ranig, dickflüssig ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, warum das diese kleinen Gefäße möglicherweise verstopft, verschmiert. Oder,
ja,
ne? So ganz,
man
einfach,
muss nur
insofern, ganz einfach vorgestellt.
Genau, Ulrike, man muss nur etwas Wasser in dem Wein praktisch sehen, wenn ich das so ausdrücken darf. Es gibt auch Patienten, die auch bei diesen hohen Triglyceriden nie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kriegen. Man weiß nicht, was nun da noch dazukommen muss.
Ja, das verstehen wir noch nicht komplett, nicht wahr?
Ja.
Tja, und wenn ich jetzt so hohe Triglyceride habe, was sind jetzt die Maßnahmen, damit ich keine Bauchspeicheldrüsenentzündung kriegen mag?
In der Akutphase auf der Intensivstation wird bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenentzündung zunächst einmal meistens, also außer bei den leichteren Formen von Bauchspeicheldrüsenentzündung, für einige Tage zu verzichten sein auf das normale Essen. Die müssen also dürfen nichts essen. Damit
also eine
Null-Diät
quasi.
Bitte?
Eine Null-Diät.
Das ist quasi eine Null-Diät,
ja,
damit diese Verdauungsleistung oder Verdauungsreaktion der Bauchspeicheldrüse, damit die nicht eintritt. Und wie gesagt, das muss man dann ausgleichen durch eine Infusionstherapie. Wenn man aber dann sich von der Bauchspeicheldrüsenentzündung jetzt erholt hat und wieder hoffentlich entlassen worden ist, dann muss man ja überlegen, was macht man bei dieser genetisch bedingten, weiter bestehenden, erhöhten Extremhypertriglyceridämie? Da ist praktisch die erste Maßnahme eine Umstellung der Ernährung und eine Umstellung anderer Gewohnheiten. Es gilt ein absolutes Alkoholverbot und erforderlich ist ein Verzicht auf rasch resorbierbare Kohlenhydrate und auf Fructose, auf Fruchtzucker. Dann ist eine Möglichkeit zur Senkung der Triglyceride, dass man, wie vorhin schon einmal knapp angedeutet, die Triglyceride in der Nahrung, die mit langkettigen Fettsäuren, die aus langkettigen Fettsäuren zusammengesetzt sind, dass man die ergänzt oder ersetzt durch mittelkettige Triglyceride, weil die nicht in Chylomikronen eingebaut werden und in der Leber schon abgebaut werden. Dann muss man darauf achten, dass eine ausgeglichene Energiebilanz besteht. Dass man soll mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt zuführen. Das sind also die Therapieprinzipien bei diesen extremen Hypertriglyceridämien. Aber Gewichtsnormalisierung, Alkoholverbot und wie gesagt, rasch resorbierbare Kohlenhydrate, Fruchtsäfte, bestimmte, die soll man sich praktisch sparen dann.
Verstehe. Und
ja,
was gibt es denn noch für neue Therapien?
Weitere Behandlungsmöglichkeiten. Vor nicht so langer Zeit ist auch eine Gentherapie versucht worden, indem man also das Gen, das durch diese Mutation gestört ist und was also für den Abbau der Lipoproteine, der Triglyceride-Lipoproteine eine Rolle spielt, indem man das wieder ersetzt. Das hat man aber jetzt nicht weiter fortgesetzt, weil es auch andere und besser anwendbare Formen gibt, um die Triglyceride zu senken. Und das sind Substanzen, die man spritzen muss, die dann fördern die Aktivität der Lipoproteinlipase. Weil die Lipoproteinlipase-Aktivität im Organismus von uns durch bestimmte Apoproteine, also Bestandteile der Lipoproteine, reguliert und gebremst wird. Und wenn man diese Bremse auflöst, durch Substanzen, die praktisch man als Antisens-Oligonukleotide bezeichnet oder, wie Sie es kennen, jetzt von der zurückliegenden Corona-Impfung, die also diese Messenger-RNA berühren, dann kann man also Wirkstoffe finden, die also diese Lipoprotein-Lipase wieder aktiver machen.
Und die Lipoprotein-Lipase ist ja wieder so ein kompliziert klingendes Wort. Können wir vielleicht nochmal übersetzen, ist ja das Enzym, was die Triglyceride abbaut. Ne? Also was sozusagen diese Blutfette, die das Problem sind,
genau,
abbaut.
Ja, ist ein Enzym, das in den Kapillaren freigesetzt wird und die Triglyceriden-Lipoproteine, die Chylomicron und die VLDL, da die Triglyceride abbaut in diesen Lipoproteinen.
Also die ganzen schädlichen Fette werden dann quasi abgebaut.
Ja.
Okay.
Und jetzt zur Wirkung und zur Sicherheit dieser neuen Substanzen gibt es Studien, die also vor 4-5 Jahren erschienen worden sind, die also zeigen konnten, wenn man also und das ist also in adäquaten Studien gezeigt worden, wenn man diese Substanzen anwendet, wenn man die spritzt, dann kann man die Triglyceride bei den Betroffenen um über 70% senken. Und das bedeutet also absolut, dass also Patienten, die also meinetwegen Triglyceride um 2000 hatten, nicht, dass die also um 1700 Milligramm pro Deziliter Triglyceride gesenkt werden können. Und im Allgemeinen sind die auch gut verträglich, aber die Ärzte, die also diese Therapie anwenden, es geschieht ausschließlich in Lipidambulanzen, die passen natürlich also ganz genau auf alle dann Parameter, die man da im Blick haben muss. Und man hat also bei diesen ersten Untersuchungen, die sich über so die Gabe von 52 Wochen, jetzt gibt es inzwischen auch schon Verlängerungsstudien, aber gezeigt haben, dass man dann also auch tatsächlich weniger Bauchspeicheldrüsenentzündung bei diesen betroffenen Patienten beobachten kann. Und inzwischen weiß man auch, dass man bei Patienten diese Substanzen einsetzen kann, die nicht nur dieses familiäre Chylomicronämie-Syndrom haben, sondern die auch von dieser multifaktoriellen Chylomicronämie betroffen sein können. Also das wirkt immer. Und man kann nur hoffen, ich hoffe das sehr, dass also auch dann bei uns die Regularien so sich entwickeln werden, dass wir allen Patienten, die so eine Betroffenheit haben, dass wir versuchen können, denen damit zu helfen.
Ja, weil wir haben ja kein anderes Medikament. Du hast ja gesagt, 77% Senkung der Triglyceride, das schaffen wir ja mit keinem anderen Medikament, ne?
Das geht also mit den Medikamenten, die wir vorhin besprochen haben, Omega-3-Fettsäuren oder Fibrate oder so, kommt man nicht annähernd in solche Bereiche. Das sind also, man hat nahezu nichts gehabt, bevor Entdeckung dieser Substanzen. Es ist auch bei Patienten, die mit einer akuten Pankreatitis aufgenommen werden und wo man diese Hypertriglyceridämie als auslösenden Faktor gefunden hat, da sind auch bestimmte dialyseähnliche Verfahren, nämlich ein Plasmaaustausch, eingesetzt worden, um möglichst rasch diese massiven, schädigenden, toxischen Triglyceride loszuwerden für diese Patienten.
Und das hattest du ja im Eingangsfall dieses jungen 26-Jährigen geschildert gehabt.
Der hat das gehabt gekriegt.
Diesen Austausch von Teilen des Blutes, dass sozusagen das Fettige rausgeht und dann das Saubere reingepumpt wird, nicht wahr?
Ja. Und wie gesagt, also diese neuen Substanzen, die ich jetzt angedeutet habe, die also praktisch die Lipoprotein-Lipase wieder in höherer Aktivität entstehen lassen, die sind eingesetzt worden bei diesen unterschiedlichen Manifestationsformen der extremen Hypertriglyceridämien. Ja, zusammenfassend, Lebensstil steht ganz im Vordergrund und da wiederum der absolute Alkoholverzicht, dann die Therapie jetzt sekundärer Ursachen wie ein Diabetes mellitus, also entgleiste Diabetes-Patienten, da wieder hinzuholen. Und dann kann man also diesen Patienten helfen, weil man also weiß, dass also diese Chylomicron-Erhöhung diese Erkrankung verursachen können. Und neben den jetzt gezeigten Antisens-Oligonukleotiden gibt es inzwischen auch schon weitere Ansätze, wie man auch ähnlich über eine, man nennt es siRNA-Therapie, diese Situation bessern kann.
Ja, ganz spannend. Also das heißt, ja, bei den Bauchspeicheldrüsenentzündungen haben wir inzwischen tolle neue Therapieformen, die aber nur bei ganz bestimmten genetischen Formen zugelassen sind. Das sollten wir vielleicht abschließend nochmal sagen, ne? Also, dass es ganz ausgewählte Patienten aktuell noch sind, denen wir aber großartig damit helfen können. Nicht wahr, Gerald?
Ja, genau so ist es, ja. Und da wird sicherlich noch viel kommen. Es ist also ganz, ganz spannend zu sehen, welche tollen Entwicklungen es gibt jetzt in Behandlungsmöglichkeiten.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.